Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute vor 6 Monaten wurde die erste Corona-Infektion in Deutschland offiziell bestätigt. Seitdem sind offiziell rund 200.000 weitere gefolgt. Rund 9.000 Menschen sind mit oder an Covid-19 gestorben. Die Weltgesundheitsorganisation hat jetzt das deutsche Krisenmanagement gelobt. Dazu gehören ab kommender Woche auch Pflichttests für Reisende aus Risikogebieten. Wie sinnvoll die sind, das bespreche ich gleich mit Cordula Schulz-Asche von den Grünen. Die weiteren Themen dieser Sendung: Festnahmen im Komplex NSU 2.0. Wie vielversprechend diese Spur aber ist fraglich. Das Internet vergisst nichts, darauf hat man auch kein generelles Recht. Das hat der BGH heute bestätigt. Und Waffenruhe in der Ostukraine brüchig, aber doch mit Anlass zur Hoffnung. Ich bin Jonas Rehse, schönen guten Abend. Das ging schnell. Ab kommender Woche sollen Corona-Tests für Reisende aus Risikogebieten verbindlich sein. Sie sollen verhindern, dass die Covid-19-Infektionen hierzulande weiterhin schnell ansteigen und vor allem durch Auslandsreisende doch weiter beschleunigt werden. Ob die Tests da aber überhaupt wirkungsvoll sind und ob eine Pflicht überhaupt rechtlich möglich ist, das war zumindest bis zum Abend umstritten. Franke Blahn über eine neue, überraschende Klarheit, zumindest bei einem.
Es geht also doch. Das Infektionsschutzgesetz gibt es her. Per Erlass ordnet der Gesundheitsminister verpflichtende Corona-Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten an. Noch am Wochenende hatte Jens Spahn erklärt, die rechtlichen Möglichkeiten für einen solchen Zwangstest müssten erst noch geprüft werden. Jetzt schafft der Christdemokrat Klarheit. Allerdings beschränkt sich die Verpflichtung zum Test nur auf Reisende, die Länder besucht haben, für die es eine Reisewarnung gab.
Gleichzeitig gibt die rechtliche Grundlage, das Infektionsschutzgesetz, eben es auch ausdrücklich her, nur für Einreisende aus Risikogebieten. Das ist, denke ich, auch richtig. Es geht ja auch um eine Verhältnismäßigkeit der Maßnahme.
Eben diese Verhältnismäßigkeit hatten viele seiner Länderkollegen bezweifelt. Dilek Kaleitschi, Senatorin in Berlin und derzeit Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, hatte sich noch in der vergangenen Woche gegen eine Testpflicht ausgesprochen und betont auch heute:
Ein Test vorzunehmen ist schon ein sehr starker Eingriff in die Intimsphäre bzw. in die körperliche Unversehrtheit. Und juristisch geht es auch um Verhältnismäßigkeit. Sie sind ja erst einmal nur ein Verdachtsfall, mehr nicht, wenn Sie aus einem großen Land kommen.
Auch der Chef des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen, Klaus Müller, hält nichts von der Anordnung des Bundesgesundheitsministers. Er rechnet damit, dass viele Reisende sich juristisch dagegen wehren werden.
Aus freiwilligen Tests, die es ja noch gar nicht überall gibt, jetzt Zwangstests zu machen, ist schlecht, weil es Gegenreaktionen hervorrufen wird. Es wird gerichtlich Auseinandersetzungen darüber geben, die niemanden nützen an der Stelle.
In den ARD-Tagesthemen rechtfertigt Jens Spahn seinen Schritt und er müht sich zu begründen, warum nicht auch Rückkehrer aus EU-Staaten, in denen es zumindest in bestimmten Gebieten zu häufigen Corona-Ausbrüchen kommt, wie jüngst in Österreich, mit einem verpflichtenden Test versehen werden.
Wir haben ja gleichzeitig ein Angebot, auch an alle anderen Einreisenden, sich testen zu lassen, freiwillig. Und gleichzeitig erklären wir natürlich auch Gebiete und Länder in Europa zu Risikogebieten, wenn das Infektionsgeschehen entsprechend ist.
In der kommenden Woche soll die Pflicht zum Test wirksam werden. Bis dahin muss insbesondere an den Flughäfen die entsprechende Infrastruktur geschaffen werden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder:
Sie müssen dann quasi klären, wenn jemand den Flieger verlässt aus einem Risikogebiet, dass er sozusagen nach der Passkontrolle dann gleichzeitig den Test macht und dann zum Gepäck kommt.
Kritik gibt es daran, dass die Corona-Untersuchungen grundsätzlich kostenfrei sein sollen. Ein Teil soll über Steuergeld finanziert werden. Ein anderer Teil der 90 bis 150 Euro teuren Schnelltests über die Krankenkassen. Auch Reisende, die nicht in Risikogebieten waren, müssen nicht zahlen. Für FDP-Chef Christian Lindner ein Unding.
Wer sich in ein Risikogebiet freiwillig begibt als Tourist, der wird dann mit in Kauf nehmen müssen, dass er für diesen Test auch bezahlt. Das ist eine Frage der Eigenverantwortung in meinen Augen.
Ich weiß, dass viele dann immer an den wohlsituierten Mallorca-Urlauber denken, aber ich sage Ihnen, auch viele andere soziale Schichten sind momentan mobil. Deswegen, ich bleibe dabei, testen sollte nicht vom Geldbeutel abhängen.
Kontert Gesundheitsminister Jens Spahn. Wieder steigende Infektionszahlen beunruhigen auch die Kanzlerin. Auch Helge Braun, ihr Kanzleramtschef, hatte den Druck erhöht, zu einer Testpflicht zu kommen und die Akzeptanz dafür durch eine Kostenübernahme zu erhöhen.
Der Bundesgesundheitsminister plant eine Testpflicht für Reisende aus Risikogebieten. Darüber konnte ich vor der Sendung mit Cordula Schulz-Asche sprechen. Sie sitzt für die Grünen im Gesundheitsausschuss im Bundestag und ist dort Expertin für Infektionsgeschehen. Zuerst habe ich sie gefragt, ob diese Pflicht denn überhaupt rechtlich möglich ist.
Ich halte es für sinnvoll, dass man Reiserückkehrer, die aus Risikogebieten kommen, tatsächlich testet. Obwohl der Test natürlich nur eine Momentaufnahme ist. Wir wissen, dass die Inkubationszeit sehr viel länger sein kann und deswegen muss es eigentlich auch einen Nachtest geben. Und man muss meiner Meinung nach auch das Thema Risikogebiete genauer eingrenzen. Wir haben Gebiete wie Luxemburg als einziges europäisches Land, was ein Risikogebiet ist. Und wir haben die USA und wir wissen, dass die Länder natürlich allein von ihrer Einwohnerzahl her gar nicht zu vergleichen sind und mit verschiedenen Regionen und unterschiedlichen Infektionszahlen. Von daher muss das präzisiert werden, was es eigentlich heißt, Risikogebiet. Und meiner Meinung nach muss dann aber auch darüber gesprochen werden, dass diese Testung eben nicht nur an Flughäfen, sondern auch bei anderen Einreisen stattfindet. Wir müssen ja dafür sorgen, dass sowohl die Menschen, die sich infiziert haben könnten, selber wissen, wie ihr Zustand ist und dass wir verhindern können, dass sie eben andere anstecken. Das ist ja das Ziel der ganzen Aktion. Und von daher halte ich es richtig, dass man verstärkt testet. Wir haben steigende Zahlen aufgrund des Reiseverkehrs, aber auch dadurch, dass viele Menschen die Arbeit wieder aufnehmen, dass viele Menschen die Gelegenheit nutzen, ihre Familien zu besuchen oder auch sich zu erholen. Sehr viele Gründe. Und wir sollten verhindern, dass hier neue Gefahren für die gesamte Bevölkerung ausgehen.
Also dann würden Sie so einen Vorstoß aus Bayern unterstützen, der sagt, man hat auch Testzentren an den Grenzen, an Bahnhöfen und zusätzlich jetzt natürlich auch an den Flughäfen.
Ja, aber da müssen die Bayern auch sagen, wer diese Tests eigentlich durchführen soll. Die Gesundheitsämter sind ja jetzt schon überlastet in der ganzen Zeit, auch mit der Nachverfolgung. Das heißt, es muss ganz klar geregelt werden, welche Person diese Testung vornehmen darf. Ich weiß im Moment, ehrlich gesagt, bei dem, was heute auch angekündigt wurde von Gesundheitsminister Spahn, noch nicht genau, wie die Umsetzung erfolgen soll. Da sind viele Fragezeichen, denn letztendlich handelt es sich ja auch um eine Frage von Bürgerrechten, die hier gewahrt werden müssen. Und das ist ein sensibler Bereich, da denke ich, da muss man noch mal genau hinschauen, was jetzt eigentlich konkret vorgeschlagen wird und wie das tatsächlich auch nachgehalten wird. Wie gesagt, ein Test zu einem beliebigen Zeitpunkt sagt erstmal gar nichts aus, sondern wir wissen dann nur, dass er zu dem Zeitpunkt noch keine Antikörper hatte und wissen aber noch nicht, wie tatsächlich letztendlich dann die Situation sich weiterentwickelt. Von daher muss man erstmal genau hinschauen, wie diese rechtliche Regelung jetzt eigentlich gestaltet wird.
Also Sie wären dann auch dafür, zusätzlich zu diesen Testzentren an diesen Reisezentren oder Reiseankunftsorten Teststrukturen insgesamt aufzubauen, also möglichst überall Tests anzubieten und das zu jeder Zeit?
Naja, im Prinzip haben wir ja auch Menschen, die sich testen lassen wollen, weil sie zum Beispiel Angehörige besucht haben, die eine Corona-Infektion durchgemacht haben oder so. Das heißt, wir haben ja auch Menschen, die jetzt gar nicht selber aus Risikogebieten unbedingt zurückkommen, sondern wir haben eine Vielzahl von Menschen, die Tests machen wollen. Und ich finde, dass man diese Testmöglichkeiten eben auch anbieten sollte. Das werden in der Regel Ärzte, niedergelassene Ärzte oder Gesundheitsämter sein. Das ist ja auch jetzt schon die Regel, dass man sich dort freiwillig testen lassen kann. Und natürlich sollten solche freiwilligen Möglichkeiten auch weiter ausgebaut werden. Wir befinden uns ja wahrscheinlich zu Beginn der zweiten Welle oder kurz davor. Und von daher ist es ein richtiger Zeitpunkt, sich genau zu überlegen, wie man tatsächlich Hotspots, wie wir sie in den letzten Monaten gesehen haben, auch verhindern kann. Und das kann man natürlich, indem man möglichst frühzeitig Infektionswege zurückverfolgt, Menschen informiert, dass sie Kontakt hatten. Die Corona-App ist ja auch ein Teil davon, dieser Rückverfolgung. Und von daher ist es, glaube ich, ein guter Moment, sich Gedanken zu machen, wie man es vernünftig regelt. Ich kann allerdings bei dem, was ich bisher auch aus den Mitteilungen des BMG heute lesen konnte, noch nicht wirklich in allen Details bewerten, wie das jetzt logisch umgesetzt werden soll oder tatsächlich auch realisiert werden soll.
Eine Frage ist ja auch, wer diese Tests überhaupt alle bezahlen soll. Der FDP-Chef Christian Lindner, der hat vorgeschlagen, jeder soll den Test selber bezahlen. Also gerade für die Reiserückkehrer heißt das, wer sich einen Urlaub leisten kann, der kann sich auch einen Test leisten.
Ja, ich weiß nicht mehr, wie Herr Lindner seine Freizeit verbringt. Es geht ja eben nicht nur um Leute, die Urlaub machen, sondern es geht um Leute, die unter Umständen in der Türkei ihre Familien besuchen. Es geht um Leute, die beruflich unter Umständen nach Israel fahren. Das heißt, es gibt ja sehr viele Gründe, sich im Moment reisend durch die Welt zu bewegen.
Aber muss das die Allgemeinheit finanzieren?
Ja, ich glaube schon, weil wir haben es hier mit Infektionsschutz zu tun und Infektionsschutz ist Bevölkerungsschutz. Von daher mit individueller Schuldzuweisung sollte man sehr, sehr vorsichtig sein. Infektionskrankheiten sind seit vielen Jahrtausenden ein großes Problem, weil sie sich eben nicht auf einzelne Personen als Krankheit beziehen, sondern andere mitgefährden. Ja. Und deswegen ist es zu Recht in den Händen der öffentlichen Gesundheitsdienste, der Gesundheitsämter, die sich darum zu kümmern haben und die natürlich staatlich finanziert sind. Wie gesagt, hier geht es nicht um Individualschutz oder privates Risiko, sondern hier geht es darum, die Bevölkerung zu schützen und das ist eine öffentliche Aufgabe.
Hier im Deutschlandfunk Cordula Schulz-Asche, Gesundheitsexpertin von Bündnis 90 Die Grünen. 23.20 Uhr. Seit Tagen geben die Infektionszahlen hierzulande wieder etwas Grund zur Sorge. Die Reproduktionszahl wird derzeit auf 1,72 geschätzt. Also so viele weitere Menschen steckt ein Infizierter im Schnitt an. Dabei ist Dingolfing-Landau in Niederbayern momentan der einzige Corona-Hotspot im Land. Genauer gesagt ein Gemüsehof in der Gemeinde Mamming. Die aktuelle Situation dort fasst Michael Watzke zusammen.
Heute Mittag im niederbayerischen Mamming. Bei den Bürgern der 3000 Einwohnergemeinde herrscht eine Mischung aus Mitleid, Sorge und Ärger.
Es ist tragisch und mir tun die Leute leid, weil es an und für sich nichts dafür können.
Fast schon vorhersehbar. Die Vorsichtsmaßnahmen werden viel zu wenig gehalten. Das haben wir schon gesehen. Ne?
Mit so viel Leid, das ist selbstverständlich, dass da mal was passieren kann. Das kommt jetzt auf, wenn es kontrolliert wird jetzt. Wenn wir zuerst schon getestet hätten, dann wäre das schon lange aufgekommen.
Kritik an der bayerischen Staatsregierung, die angeblich zu wenig getestet hat, kommt auch von der Opposition im Bayerischen Landtag. Der SPD-Verbraucherschutzexperte Florian von Brunn etwa kritisiert,
dass wir schon im Mai eigentlich ein Sonderkontrollprogramm gefordert haben, auch für Erntehelfer und nicht nur für Schlachthöfe. Und offenbar hat die Staatsregierung bis heute nichts gemacht. Und deswegen trägt sie für mich auch eine Mitverantwortung an dieser ganzen Situation.
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sieht das anders. Heute Vormittag gibt er bei einer Pressekonferenz vor allem dem Gemüsebauernhof in Mamming die Schuld an der Corona-Masseninfektion. Denn der Hof soll die strengen Hygienevorschriften bei der Gurkenernte nicht eingehalten haben. Er habe Informationen, so Söder.
Dass wohl in dem konkreten Betrieb, so ist nach Angaben des Landrats und der Regierung von Niederbayern, das Hygienekonzept kontrolliert wurde. Es handelt sich aber offenkundig um Verstöße. Deswegen muss man jetzt auch entsprechend reagieren.
Söder reagiert mit noch mehr Reihentests und kürzeren Testintervallen in allen bayerischen Erntebetrieben. Zudem sollen sämtliche Erntehelfer verpflichtend getestet werden. Und Söder will Kontrollteams aussenden, die die Einhaltung der Hygienevorschriften überprüfen sollen.
Gemischte Teams aus Gesundheitsamt, Gewerbeaufsicht und Landwirtschaftsverwaltung. Um bei einem Termin komplett alle Hygienemaßnahmen von Unterbringung, Arbeitsweise zu überprüfen. Unangemeldet, Tag und Nacht möglich, um zu sehen, ob an sich Vorgaben sich gehalten wird. Der Bußgeldrahmen wird erhöht von 5.000 verfünffacht auf 25.000.
Zudem kündigte Söder heute an, auch an den Landesgrenzen verstärkt auf Corona-Infektionen zu testen. An den Flughäfen München und Nürnberg können sich Flugpassagiere bereits jetzt freiwillig testen lassen. Auch an den Hauptbahnhöfen dieser beiden Großstädte und an drei Autobahnübergängen an der österreichischen Grenze sollen demnächst freiwillige Corona-Tests für Urlaubsheimkehrer möglich sein. Heute ist der erste Tag der bayerischen Sommerferien. In den nächsten Wochen werden viele Bayern aus dem Ausland heimkehren.
Wir machen uns weiter große Sorgen um den Urlaub. Meine Sorge ist nicht, dass es ein Ischgl gibt, ein großes Ischgl, sondern meine Sorge ist, dass es viele Mini-Ischgls geben wird.
Ischgl ist ein österreichischer Ski- und Partyort in Tirol und gilt als ein europaweiter Hotspot bei der Verbreitung des Coronavirus in der ersten Pandemiewelle aus dem Frühjahr.
Ja, und wegen Ischgl guckt man jetzt auch in Bayern ganz genau auf das aktuelle Corona-Zentrum im Nachbarland Österreich. Das liegt derzeit in St. Wolfgang in Oberösterreich. Dutzende Mitarbeiter von Tourismusbetrieben haben sich dort infiziert. Zum Risikogebiet zählt es aber noch nicht. Über das Geschehen dort Andrea Bär.
860 der knapp 1200 Testungen in St. Wolfgang sind inzwischen ausgewertet. Das teilte die Gesundheitsministerin von Oberösterreich, Christine Haberlander, am Nachmittag mit. Sie betonte:
Rasch handeln. Das ist der Grund, warum wir die Testmöglichkeiten zur Verfügung gestellt haben und viele betroffene Betriebe auch getestet haben.
Vier weitere Menschen wurden demnach positiv getestet. Stand jetzt sind es damit 57. Die Mehrheit sind Auszubildende, die ein Praktikum absolviert haben, und alle Betroffenen seien isoliert. Mit Bundesgesundheitsminister Rudolf Anschober sei verabredet, die Mitarbeiter der Betriebe in 7 Tagen erneut zu testen. Ruth Rempel aus Deutschland macht in St. Wolfgang Ferien, sie wandert gerne. Und die Urlauberin machte gratis einen Test. Mit dem Corona-Management vor Ort ist sie zufrieden.
Weil wir haben das Gefühl, dass die hier wirklich schnell reagiert haben. Ich glaube, es gibt keinen Ort weit und breit, keinen Urlaubsort, wo sämtliches Personal durchgetestet wurde, wo vom Hotelbesitzer bis zum Eisverkäufer alle einen Corona-Test abgeliefert haben.
Letzten Mittwoch seien die ersten Menschen positiv getestet worden. Als klar gewesen sei, dass es sich um ein Cluster handeln würde, habe man die Öffentlichkeit informiert, betonte unterdessen die oberösterreichische Gesundheitsministerin Haberlander.
In dieser Situation Sicherheit zu gewährleisten, war und ist unser oberstes Ziel.
Auch mehr Betriebe als bisher bekannt seien in St. Wolfgang am Wolfgangsee betroffen, sagte sie, nämlich 16. Betriebsschließungen oder Quarantäne seien im Moment nicht notwendig. Alles werde aber genau beobachtet und mit Experten ständig besprochen. Nach dem Corona-Cluster in dem Tourismusort machten jedoch 2 Lokale von sich aus zu.
Wir rufen gleichzeitig all jene Gäste von den 2 Nachtlokalen auf, die im Verdacht stehen, dass sich die Damen und Herren dort infiziert haben, sich zu melden. All jene, die seit 15.07. in diesen Lokalitäten gefeiert haben.
Verbraucherschützer sind der Ansicht, wer in St. Wolfgang für die nächsten Tage und Wochen ein Hotelzimmer gebucht habe, könne kostenlos stornieren. Das sagte der Leiter des Verbraucherschutzvereins Peter Kolber, dem ARD-Studio Wien.
Es ist meines Erachtens ein Fall des Wegfalls der Geschäftsgrundlage. Gast wie Hotelier sind ja wohl bei der Buchung davon ausgegangen, dass man in St. Wolfgang einen ungestörten Sommerurlaub verbringen kann und nicht, dass man sich in einem offensichtlichen Hotspot für Infektionen mit dem Coronavirus befindet.
Es werde im Sinne des Tourismus beruhigt, kritisierte Kolber. Einen direkten Vergleich zwischen St. Wolfgang in Oberösterreich und Ischgl in Tirol zog er aber nicht. In St. Wolfgang seien weit weniger Menschen betroffen und es gäbe inzwischen die Maskenpflicht. Aber
der Hinweis, dass sich Gäste nicht infizieren können, den halte ich für falsch. Und man hätte eigentlich in der Kommunikation einiges aus Ischgl lernen können, aber da ist noch zu wenig Lerneffekt eingetreten.
In Ischgl und weiteren Wintersportorten in Tirol hatten sich im März dieses Jahres tausende Touristen aus ganz Europa mit dem Coronavirus infiziert. Die Touristin Ruth Rempel wartet nun auf das Ergebnis ihres Tests, gemeinsam mit ihrem Partner Florian Rieker.
Ja, also wir warten halt das Testergebnis ab.
Also wir fühlen uns hier wirklich sicher. Und das ist ein großer Plus, dass man eben, wenn man von hier nach Hause fährt, dass man einfach weiß, man ist getestet und man gefährdet niemanden.
Deutschlandfunk, das war der Tag, gleich 23.28 Uhr. Seit 2018 sind bei etwa 70 Politikern und anderen Personen des öffentlichen Lebens Drohmails eingegangen, die mit NSU 2.0 unterzeichnet waren. Manchen von ihnen sind ungeklärte interne Abfragen an Polizeicomputern vorausgegangen. Zuletzt hatten sich die Mails gehäuft, fast so, als ob sich der oder die Täter in großer Sicherheit wiegen würden. Ende vergangener Woche gab es dann 2 weitere Festnahmen, ein pensionierter Polizist in Bayern und seine Frau. Beide sind aber wieder auf freiem Fuß. Womöglich handelt es sich hier um Trittbrettfahrer. Ludger Fittgau mit den Einzelheiten.
Bereits am Freitag vergangener Woche schlugen die Ermittler im Drohmail-Komplex NSU 2.0 in der niederbayerischen Stadt Landshut zu. Oberstaatsanwältin Nadja Niesen, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main, die die Ermittlungen führt.
Im Rahmen der durch die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wegen anonymer NSU 2.0 Drohschreiben zum Nachteil mehrerer Personen des öffentlichen Lebens geführten Ermittlungen hat die Frankfurter Staatsanwaltschaft zusammen mit Kräften des LKA und der bayerischen Polizei eine Wohnung in Landshut durchsucht und hierbei 2 Personen vorläufig festgenommen.
Vorläufig festgenommen wurde ein 63 Jahre alter ehemaliger bayerischer Polizeibeamter, der auch in der Vergangenheit bereits wegen rechtsmotivierter Straftaten in Erscheinung getreten sei, so Nadja Niesen. Ebenfalls vorläufig festgenommen wurde die 55 Jahre alte Ehefrau des Ex-Polizisten, so die Oberstaatsanwältin.
Die beiden sind verdächtig, mehrere E-Mails mit beleidigenden, volksverhetzenden und drohenden Inhalten an Bundestagsabgeordnete und verschiedene andere Adressaten verschickt zu haben.
Ihre Wohnung in Niederbayern sei durchsucht worden, Datenträger seien sichergestellt. Die Beschuldigten wurden dann wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Voraussetzungen für einen Haftbefehl seien nicht erfüllt gewesen, teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main mit.
Gegen den Ex-Polizisten und seine Frau werde nun wegen des Verdachts der Bedrohung, der Volksverhetzung sowie der Verunglimpfung von Verfassungsorganen sowie Beleidigungen ermittelt. Ob der bayerische Ex-Polizist persönliche oder politische Verbindungen zu Polizeibeamtinnen und Beamten in Revieren in Wiesbaden und Frankfurt am Main hatten, wurde zunächst nicht bekannt. Von insgesamt 3 Polizeirevieren in diesen beiden hessischen Städten waren in den vergangenen 2 Jahren persönliche Daten mehrerer Frauen des öffentlichen Lebens abgefragt worden, die anschließend in Drohschreiben auftauchten. Die Ermittlungen im NSU 2.0-Komplex seien auch trotz des Tatverdachts gegen das Paar aus Landshut nicht abgeschlossen, so die Frankfurter Oberstaatsanwältin Nadja Niesen.
Die Ermittlungen gehen natürlich weiter. Wir müssen erst mal gucken, für welche Mails sie dann vielleicht verantwortlich sind. Das ist noch keinesfalls das Ende der Ermittlungen.
Das hessische Innenministerium in Wiesbaden wollte heute wegen der weiterhin laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main zum Fahndungserfolg in Bayern keine Stellung nehmen. Die Ermittler des hessischen Landeskriminalamtes hatten in der vergangenen Woche über insgesamt 69 rechtsextreme Drohschreiben berichtet, die mit dem Kürzel NSU 2.0 versendet wurden. Verschickt wurden die Schreiben nach Angaben des hessischen Innenministers Peter Beuth, CDU, fast immer von einer gleichlautenden Absenderadresse. Laut Beuth richteten sich die Schreiben an 27 Personen und Institutionen in insgesamt 8 Bundesländern.
Das Internet vergisst nichts. Das ist zugleich Segen und Fluch. Einerseits wächst so ein riesiges digitales Archiv, ein digitales Gedächtnis. Andererseits behält sich dieses Gedächtnis auch persönliche Informationen, die man vielleicht gerne verbergen würde. Welche Seite wiegt nun schwerer? Das muss immer im Einzelfall angeschaut werden. Das hat der Bundesgerichtshof heute nochmal bestätigt. Gigi Deppe mit einem weiteren Google-Urteil.
Auf die Frage, wann darf ein bestimmtes Suchergebnis nicht mehr angezeigt werden, geben die Richterinnen und Richter eine typische Juristenantwort. Es kommt darauf an. Die Interessen von allen Seiten müssen abgewogen werden. Wie stark ist das Interesse desjenigen, der nicht mehr im Netz gefunden werden möchte? Was ist mit der Internetseite, auf der die Informationen ursprünglich auftauchten? Was sind die Interessen der Suchmaschine? Und besonders wichtig, muss nicht im Sinne der Allgemeinheit dafür gesorgt werden, dass bestimmte Dinge noch im Netz zu finden sind? Der Bundesgerichtshof hatte über 2 Klagen zu entscheiden. Eine hat er abgewiesen, die andere hat er zur Klärung dem obersten Gericht der EU vorgelegt. Beim ersten Fall, der Klage eines Mannes aus Hessen, der wollte, dass Google nicht mehr zu bestimmten Presseartikeln verlinkt, entschieden die Bundesrichter, nein, die Artikel dürfen weiterhin im Suchergebnis aufgelistet werden. Der Mann war Geschäftsführer eines regionalen Arbeiter-Samariter-Bundes gewesen. Die Frankfurter Rundschau hatte 2011 online darüber berichtet, dass sein Verband hohe Schulden hatte und dass er sich kurz vorher krank gemeldet habe. Die Bundesrichter wägen ab. Einerseits würde hier zwar über etwas ziemlich Privates berichtet, nämlich über seinen Gesundheitszustand, andererseits sei die Information darüber sehr allgemein gewesen, so der Vorsitzende Richter Stefan Seiters.
Sie erlaubt keine Rückschlüsse auf die Art der Krankheit. Sie konnte im Gegenteil als krankheitsbedingte Entschuldigung für seine Abwesenheit zur Unzeit sogar auch entlastend verstanden werden.
Und ganz wichtig, die Artikel hätten sich mit den Schulden eines Wohlfahrtsverbandes beschäftigt. Das sei eine für die Öffentlichkeit wichtige Frage gewesen. Außerdem sei noch nicht so viel Zeit vergangen, dass die Sache aus Rücksicht auf die Privatsphäre des Mannes gesperrt werden müsste, so die Presserichterin des BGH, Dietlind Weinland.
Wenn etwas sehr lange her ist, kann es sein, dass man sagt, jetzt überwiegen die Interessen des Betroffenen. Hier aber muss man sehen, dass es sich um eine wichtige Wohlfahrtsorganisation handelt und dass die damaligen Vorgänge auch heute noch von Relevanz sind. Und daher ist dem Faktor Zeit in diesem Fall keine allzu hohe Bedeutung beizumessen.
Entscheidende Klarstellung des BGH: Die Privatsphäre geht nicht automatisch vor. Die Interessen von allen Seiten müssen abgewogen werden. Was den Bundesrichtern die Entscheidung leicht machte, dass hier die Presseberichte eindeutig korrekt waren. Anders im zweiten Fall. Da gab es Zweifel, ob die Informationen überhaupt stimmten. Geklagt hat ein Paar, das über verschiedene Firmen Anlagemodelle anbietet. Auf einer US-amerikanischen Webseite wurde kritisch über das Paar berichtet. Die Kläger sagen, die amerikanische Seite sei unseriös, würde erst negativ über Unternehmen berichten und dann anbieten, gegen Geld die Berichte zu löschen. Diesen Fall haben die deutschen Richter dem obersten EU-Gericht, dem EuGH, vorgelegt. Der soll entscheiden, wie sich Suchmaschinen verhalten sollen, wenn nicht feststeht, ob die Informationen grundsätzlich stimmen und wann und wie die Suchmaschine Bilder der Betroffenen zeigen darf.
Soweit Gigi Deppe. Sie hören die Tageszusammenfassung im Deutschlandfunk. Wir kommen zu weiteren Nachrichten in Kurzform. Im Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke will sich der Hauptangeklagte Stefan E. von seinem Verteidiger trennen. Heike Borufka.
Im Lübcke-Prozess vor dem Frankfurter Oberlandesgericht ist es am ersten Verhandlungstag nach der Sommerpause zum offenen Eklat zwischen den Verteidigern gekommen. Der Mordangeklagte Stefan Ernst hat die Entpflichtung seines Verteidigers Hannig beantragt. Das Vertrauensverhältnis sei zerrüttet. Zuvor hatte der Verteidiger unter anderem einen Antrag gestellt, mit dem der Familie Lübcke krumme Geschäfte nachgesagt werden sollten. Daraufhin haben sich Ernst und sein zweiter Verteidiger Mustafa Kaplan von dem Antrag und weiteren distanziert. Dies schade dem Angeklagten und es sei nicht in seinem Interesse, so wörtlich, die Familie Lübcke derart mit Dreck zu bewerfen. Außerdem seien sämtliche Anträge nicht mit Ernst abgesprochen gewesen. Der Vorsitzende Richter sprach von gequirltem Irrsinn, nebulösen Vermutungen und davon, dass er Sorge habe, Rechtsanwalt Hannig schade Ernst. Bis morgen will der Vorsitzende Richter darüber entscheiden, ob Hannig entpflichtet wird. Ein neuer zweiter Verteidiger ist bereits benannt.
US-Präsident Donald Trump will den ehemaligen Oberst Douglas MacGregor als Nachfolger von Richard Grenell als US-Botschafter nach Berlin schicken. Sebastian Hesse.
Einem breiteren Publikum in den USA ist Colonel Douglas MacGregor weniger wegen seiner Militärkarriere ein Begriff als durch seine Bildschirmpräsenz als Kommentator beim Trump-freundlichen Kabelsender Fox News. MacGregor ist Absolvent der Militärakademie West Point und promovierte an der University of Virginia. Der Golfkriegsveteran sorgte schon während seiner aktiven Militärzeit mit seinen Forderungen nach einer Reform der US-Streitkräfte für Aufsehen. MacGregor war einer der schärfsten Kritiker der US-Militärstrategie im Irak. 2004 zog er sich im Rang eines Colonels aus dem aktiven Dienst zurück. Als John Bolton 2019 den Posten als nationaler Sicherheitsberater räumen musste, war MacGregor einer von 5 Kandidaten in der engeren Wahl für die Nachfolge. Der Buchautor galt schon länger als Anwärter auf den Top-Diplomatenjob in Berlin. Er ist Experte für deutsche Militärgeschichte. Eines seiner Bücher beschäftigt sich mit den Schlachten zwischen Nazi-Deutschland und der Sowjetunion während des Zweiten Weltkrieges. Bereits als junger Offizier hatte MacGregor eine Studie verfasst zu den Beziehungen zwischen Moskau und der DDR während des Kalten Krieges. Sollte Douglas MacGregor vom Senat bestätigt werden, dann folgt er auf Richard Grenell, der seinen Botschafterposten in Berlin auf Wunsch von Präsident Trump vorzeitig verlassen hatte, um im Weißen Haus als kommissarischer Geheimdienstkoordinator einzuspringen.
An der Grenze zwischen Israel und dem Libanon ist es zu heftigen Gefechten gekommen. Tim Aßmann.
Nach israelischen Armeeangaben versuchte eine Gruppe bewaffneter Kämpfer, vom Libanon aus auf israelisches Gebiet vorzudringen. Israelische Soldaten bemerkten die Gruppe und eröffneten das Feuer, als sie die Grenze überquerte. Daraufhin hätten sich die Angreifer wieder in den Libanon zurückgezogen, erklärte ein israelischer Militärsprecher und er ergänzte, keiner der eigenen Soldaten sei verletzt worden. Im Anschluss an den Vorfall schoss israelische Artillerie auf Ziele in dem betroffenen Gebiet. Medienberichten zufolge geht die Armee davon aus, dass die Bewaffneten zur libanesischen Hisbollah-Miliz gehören und einen Anschlag auf einen israelischen Militärposten verüben wollten. Die Hisbollah hatte Vergeltung für den Tod eines ihrer Kämpfer in Syrien angekündigt. Er starb dort bei einem Luftangriff, der Israel zugeschrieben wird. In der Vergangenheit führte die Hisbollah mehrfach Vergeltungsaktionen an der libanesischen Grenze durch, nachdem zuvor Kämpfer der Schiiten-Miliz in Syrien durch mutmaßlich israelische Luftangriffe getötet worden waren. Sicherheitsexperten gehen davon aus, dass die Hisbollah an einer größeren militärischen Eskalation mit Israel aktuell kein Interesse hat. Israels Regierungschef Netanyahu warnte die libanesische Miliz und erklärte, sein Land sei auf jedes Szenario vorbereitet.
Wegen der andauernden Regierungskrise und den Massenprotesten in Mali hat die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS mit Sanktionen gedroht. Dunja Sadaki.
Wer sich den Plänen der ECOWAS zur Beendigung der Krise in Mali widersetze, müsse mit Sanktionen rechnen. Damit richtet die Wirtschaftsgemeinschaft die Sanktionen vor allem gegen Vertreter der Protestbewegung, die seit Wochen auf die Straßen gehen. Die Vertreter der 15 westafrikanischen Staaten hatten sich heute zu einem Krisengipfel per Videokonferenz getroffen. Die Vertreter der ECOWAS wollen noch vor Ende der Woche einen Sanktionsplan vorlegen. Ihre Lösung für Malis Krise sieht unter anderem eine Regierung der nationalen Einheit vor, unter Einbindung der Opposition und der Zivilgesellschaft. Nach Informationen der französischen Nachrichtenagentur AFP fordern die Staatschefs außerdem den Rücktritt von 31 gewählten Abgeordneten, deren Wahl bei den Parlamentswahlen im Frühjahr in Mali zu Protesten geführt hatte. Mitglieder der sogenannten Protestbewegung M5 wollen, dass Malis Präsident Keita geht. Doch weder er noch die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft sehen das als verhandelbar an. Seit Juni kommt es in Mali zu Massenprotesten gegen Präsident Keita. Seine Kritiker werfen ihm Korruption und Wahlmanipulation vor. Außerdem habe er seit Amtsantritt 2013 wenig zur Verbesserung der schlechten Sicherheitslage im Zentrum und Norden Malis beigetragen.
Beim Autobauer Volkswagen sind Gespräche über den ehemaligen Lieferanten Prevent aufgezeichnet worden, die den Konzern in Bedrängnis bringen. Hans Stallmach.
VW hat heute angekündigt, das Unternehmen prüfe eine Strafanzeige gegen Unbekannt. Dem Online-Wirtschaftsmagazin Business Insider waren fast 50 Stunden Audiomitschnitte zugespielt worden. Dokumentiert werden darin die Gespräche einer Arbeitsgruppe, die den Umgang mit der Prevent-Gruppe diskutierte, einem Zulieferer, mit dem VW seit Jahren im Streit liegt. Dabei sollen, so das Online-Magazin, auch Strategien am Rande der Legalität besprochen worden sein. Zum Beispiel, wie VW zusammen mit Daimler und BMW verhindern kann, dass sich die Prevent-Gruppe beim bayerischen Zulieferer Gramma einkauft. VW weist das allerdings entschieden zurück. Alle Geschäftskontakte zwischen der Prevent-Gruppe und VW sind seit 2 Jahren beendet. Allerdings prozessieren beide Seiten noch gegeneinander. In den USA hat Prevent eine Klage auf Schadenersatz in Höhe von 750 Millionen Dollar eingereicht. Der Vorwurf, der Konzern habe Zulieferer unter Druck gesetzt. Ob die Klage zugelassen wird, entscheidet demnächst ein Gericht im US-Bundesstaat Michigan.
Die Börsen haben zum Wochenauftakt nur leicht zugelegt. Der US-Leitindex gewann 0,4% und auch beim deutschen Leitindex DAX gab es nur leichte Bewegungen. Dorothee Holzer.
Steigende Infiziertenzahlen auch in beliebten Urlaubsländern. Die Corona-Pandemie hatte die Börsen zu Wochenbeginn weiter fest im Griff. Vorsicht, Unsicherheit, das drückte sich am Verlauf des Börsenbarometers aus. Zum Schluss ging der DAX kaum verändert bei 12.839 Punkten aus dem Handel. Die Nachrichtenlage war alles in allem aber gemischt. Es gab auch gute Nachrichten, zum Beispiel von Europas größtem Softwarekonzern SAP. Während für viele Branchen das Quartal zwischen April und Juni extrem schlecht gelaufen sein dürfte, hat SAP den Gewinn um satte 52% gesteigert. SAP profitiert davon, dass die Digitalisierung in der Pandemie deutlich an Fahrt aufgenommen hat. Das gilt für den Technologiesektor insgesamt. SAP will die Gunst der Stunde nutzen, hat den Teilbörsengang seiner US-Tochter Qualtrics angekündigt. Erst vor 2 Jahren hat SAP das Unternehmen gekauft. Viele hielten den Kauf damals für zu teuer. Zu den Lichtblicken gehörte auch der IFO-Geschäftsklimaindex. Der IFO-Index hat sich den 3. Monat in Folge erholt. Die deutsche Wirtschaft sieht Licht am Ende des Tunnels, so das IFO-Institut. Das dürfte die Reisebranche wohl nicht unterschreiben. Dass britische Urlauber aus Spanien bei ihrer Rückkehr in Quarantäne müssen, hat der gesamten Branche einen herben Rückschlag versetzt. Das sind vor allem für den Reisekonzern TUI schlechte Nachrichten. TUI hat seine Großbritannien-Flüge nach Spanien zunächst ausgesetzt, überlegt sogar, neues Staatsgeld zu beantragen. Die Aktien fast 12% tiefer.
Der Deutschlandfunk, 23.43 Uhr. Es ist ein neuer Tiefpunkt in den Beziehungen zwischen China und den USA. Der jüngste Schritt ist eine Art Vergeltung mit gleicher Münze. Erst musste China sein Konsulat in Houston schließen wegen Spionagevorwürfen. Jetzt haben US-Diplomaten ihre Vertretung in Chengdu zu räumen. Information von Steffen Wurzel.
Der wievielte Waffenstillstand es ist, wissen die meisten schon nicht mehr. Weder auf der Seite, die zum ukrainischen Kernland gehört, noch auf der Seite der besetzten Gebiete. Sie wissen nur, dass sie schon oft enttäuscht wurden. Kaum jemand glaubt daran. Ich glaube es auch nicht. Wie viele Versuche wurden bereits unternommen und am Ende ist nichts daraus geworden, sagt ein Mann aus Donetsk dem Reporter von Rassia 24. Es bleibe nur die Hoffnung, ergänzt eine Frau, ohne wirklich optimistisch zu klingen. Ich möchte wirklich hoffen und glauben. Die Konfliktparteien haben dieses Mal im Vorfeld konkrete Vereinbarungen getroffen. Schwere Waffen dürfen nicht mehr in den Ortschaften stehen, Drohnen sind verboten. Wer trotz des grundsätzlichen Waffenverbots schießt, soll zur Verantwortung gezogen werden. Dies erklärte der Leiter der Volksmiliz der selbsternannten Republik Donetsk, Sinjenkov, sei allen Soldaten kommuniziert worden. Im Auftrag des Leiters der Volksrepublik Donetsk wurde ein entsprechender Erlass veröffentlicht, der allen Abteilungen und jedem Soldaten zugestellt wurde und den alle unterschreiben mussten. Leider erklärte seinerseits am Vormittag der Kommandeur der ukrainischen Streitkräfte, Kravchenko, hätten sich nicht alle daran gehalten. Kurz nach Mitternacht seien ukrainische Stellungen beschossen worden. Und um 9 Uhr morgens hat der Feind in der Gegend, die von der 79. Panzerbrigade kontrolliert wird, 3-mal aus leichten Panzerbüchsen geschossen und Minen verlegt. Vorwürfe, die von Seiten der von Russland unterstützten Separatisten scharf zurückgewiesen werden. Von einer Provokation ist die Rede, die die Lage destabilisieren solle. Die Schuldzuweisungen und gegenseitigen Drohungen zeigen, wie fragil auch dieser Waffenstillstand ist, der zudem auch noch in der Ukraine selbst auf Widerstand stößt. Kritiker wollen heute erneut gegen die Ostukraine-Politik von Präsident Selenskyj protestieren, die aus ihrer Sicht viel zu naiv und viel zu russlandfreundlich ist. Einen echten Frieden, sagt Stanislav Fedorchuk, von der Bewegung Widerstand gegen die Kapitulation könne es nur geben, wenn Russland seine Soldaten abziehe. Es liegt auf der Hand, dass die russische Aggression real ist und die lahmen diplomatischen Maßnahmen, die das Präsidentenbüro ergreift, diese Aggression nicht stoppen können. Russland bestreitet dagegen, Teil des Konfliktes zu sein und müht sich um den Ruf des Vermittlers. Als solcher, so Kremlsprecher Dmitri Peskow, habe man keinen Einfluss darauf, ob der neue Waffenstillstand von Dauer sei. Das aber wäre die Voraussetzung dafür, um auf dem Weg zur Beilegung des Krieges im Minsker Friedensprozess ein paar Schritte weiterzukommen.
Und das war natürlich nicht der Beitrag über die diplomatischen Verwicklungen zwischen den USA und China, sondern der Bericht von Christina Nagel über die neue Waffenruhe in der Ostukraine, die wiederum sehr brüchig ist. Jetzt aber Steffen Wurzel über den neuen Tiefpunkt in den Beziehungen zwischen China und den USA.
Das ganze Wochenende über wurde eingepackt und abtransportiert. Immer wieder verließen Lastwagen und Autos mit Diplomatenkennzeichen das Konsulatsgelände im Süden von Chengdu. Heute früh, um 6:15, wurde die amerikanische Flagge eingeholt. Am Vormittag waren Fotografen und Kamerateams der Staatsmedien dabei, als chinesische Polizisten die amerikanischen Hoheitszeichen an der Außenmauer des Gebäudes verhüllten. Damit ist das US-Generalkonsulat in Chengdu nun offiziell geschlossen, nach 35 Jahren. Angeordnet hatte das am Freitag die chinesische Staats- und Parteiführung in Peking. Betroffen ist offenbar auch ein Büro der US-Landwirtschaftsbehörde, das auf dem benachbarten Gelände des deutschen Generalkonsulats in Chengdu liegt. Dutzende amerikanische Diplomatinnen und Diplomaten müssen China nun verlassen. Außerdem verlieren mehr als 100 chinesische MitarbeiterInnen ihren Arbeitsplatz. Eine Mitarbeiterin berichtete dem ARD-Hörfunk von entsprechend schlechter Stimmung unter den Ortskräften. Sie verhandle zwar gerade über eine Abfindung, aber nun einen neuen Job zu finden, als jemand, die vorher für die US-Regierung gearbeitet habe, das sei angesichts der politisch aufgeladenen Stimmung in China gerade sehr schwierig. Heute Vormittag haben die Mitarbeiter das US-Konsulatsgelände gemäß der chinesischen Anforderungen geräumt, sagt der Regierungssprecher Wang Wenbin in Peking. Das US-Generalkonsulat in Chengdu wurde geschlossen, chinesische Behördenmitarbeiter haben das Gebäude betreten und die Kontrolle übernommen. Dass die kommunistische Führung die US-Vertretung in der 15 Millionen Einwohnerstadt Chengdu hat schließen lassen, ist eine Reaktion. Und zwar darauf, dass zuvor die US-Regierung das chinesische Konsulat im texanischen Houston schließen ließ. Beide Seiten geben sich gegenseitig die Schuld für die Eskalation. Dass sich unsere Beziehungen zu den USA nun so sehr verschlechtern, das haben wir uns natürlich nicht gewünscht, sagte dieser 63-jährige Rentner aus Chengdu der Nachrichtenagentur Reuters. Das war eine wechselseitige Reaktion auf den Schritt der Amerikaner. Also ich halte das alles für sehr bedauerlich. Deutlich nationalistischer eingestellt sind viele junge Menschen, unter 30 in China. Sie sind in den für China goldenen 90ern und 2000er Jahren aufgewachsen. Diese Jahre waren geprägt von wirtschaftlichem Aufschwung einerseits und einer komplett gleichgeschalteten Presse andererseits. So gibt diese 25-jährige Chengduerin quasi wortwörtlich die üblichen Propaganda-Verlautbarungen der chinesischen Staatsführung wieder. China ist eine sehr starke Nation. Wir haben eine tausende Jahre alte Geschichte. China war damals mächtig und wird es auch in Zukunft sein. Das ist die Überzeugung, die wir Menschen in China haben. Politische Beobachter sind sich weitgehend einig. Die diplomatischen Beziehungen zwischen der Volksrepublik und den USA sind so schlecht wie nie, seit 1979. Damals nahmen beide Seiten erstmals offizielle Beziehungen auf. Inzwischen haben sich China und die USA in fast keinem Bereich mehr etwas zu sagen. Der Wirtschafts- und Handelskrieg bleibt ungelöst, Corona-bedingt findet fast kein wissenschaftlicher oder kultureller Austausch mehr statt und auch touristische und dienstliche Reisen sind angesichts geschlossener Grenzen bei Null. Die meisten Beobachter in den USA rechnen auch nicht damit, dass sich die amerikanische Haltung gegenüber der kommunistischen Führung bei einem Regierungswechsel nach der Wahl im November groß ändern würde.
Ein seltsames Rechtsstaatsverständnis, das werfen AfD-Anhänger gerne ihren Kritikern vor, die auf Unregelmäßigkeiten in der Partei aufmerksam machen, zum Beispiel einen Presseausschluss auf Parteitagen oder illegale Wahlkampfspenden. Jetzt kursiert dieser Vorwurf aber vor allem parteiintern, nämlich jeweils wechselseitig zwischen Anhängern und Gegnern des Parteiausschlusses des Brandenburger Fraktionsvorsitzenden Andreas Kalbitz. Kalbitz will jetzt dieses seltsame Rechtsstaatsverständnis ohnehin von einem Zivilgericht prüfen lassen. Und so ist es offenbar gerade Standard in der AfD. In einem ähnlichen Fall ist der ehemalige Landeschef Mecklenburg-Vorpommerns vor dem Landgericht Berlin gescheitert. Daniela Siebert.
Kein einstweiliger Rechtsschutz für Dennis Augustin, hat das Landgericht Berlin heute entschieden. Damit bleibt dem 49-jährigen Architekten die Mitgliedschaft in der AfD weiterhin verwehrt. Mit einem Eilantrag hatte der ehemalige Landesvorstand der AfD in Mecklenburg-Vorpommern seine Mitgliedsrechte bis zu einer Entscheidung im Hauptsacheverfahren vorerst sichern wollen. Das hat nicht geklappt, Dennis Augustin nach der Entscheidung des Berliner Gerichtes.
Vor Gericht oder Vorsee ist man in Gottes Hand. So ist es auch hier und heute, aber deswegen ist überhaupt noch nichts vorbei.
Dennis Augustin bleibt damit vorerst nur sein Mandat im Kreistag Ludwigslust-Parchim. Dort ist er nach wie vor auch Chef der AfD-Fraktion. Möglich macht das die dortige Geschäftsordnung. Das Landgericht Berlin machte seine Entscheidung zum einen daran fest, dass ja der Landesverband Mecklenburg-Vorpommern Augustin die Mitgliedschaft aberkannt habe, nicht die heute beklagte Bundespartei. Der richtige Ansprechpartner sei also der Landesverband. Außerdem sah das Landgericht keine Eilbedürftigkeit gegeben, denn die Aberkennung der Mitgliedschaft sei ja bereits im Sommer 2019 erfolgt. Er hätte das Landgericht gerne schon im Herbst eingeschaltet, wurde aber abgewiesen, erklärte Augustin dazu.
Also nachdem schon die Parteischiedsgerichte die Sache erheblich verzögert haben, waren wir ja auch schon mal hier vom Landgericht. Da hat man mir gesagt, also ich müsste erst die Parteischiedsgerichtbarkeit durchlaufen.
Das Landesschiedsgericht der AfD hatte schon im Oktober entschieden, dass Augustin kein Mitglied mehr ist. Im Juni 2020 entschied dann das Bundesschiedsgericht der AfD ebenfalls gegen den gebürtigen Hamburger. Den zivilen Klageweg hätte Augustin von Anfang an beschreiten können, betonte der Anwalt der Bundes-AfD Joachim Steinhöfel heute in Berlin. Der Jurist hatte die Partei kürzlich auch in einem ähnlichen Verfahren gegen Andreas Kalbitz vertreten. Das heutige Urteil des Landgerichtes kommentierte er so.
Ich hatte das nicht anders erwartet. Die Kammer hat richtig entschieden und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Rechtsmittel dagegen Erfolg haben könnte.
Über die eigentliche Ursache für die Aberkennung der Mitgliedschaft wurde heute in Berlin nicht verhandelt. Dennis Augustin beschrieb im Interview vor dem Gerichtssaal sein Verhältnis zu NPD und den jungen Nationaldemokraten 1989 folgendermaßen.
Ich habe ja damals diesen Lehrgang mitgemacht. Wir haben damals Veranstaltungen besucht. Wir haben ein bisschen Wahlkampf gemacht. Und dass das mir 30 Jahre später vor die Füße fallen könnte, hätte ich so auch nicht gedacht.
Es gibt jedoch Quellen, die besagen, solche Lehrgänge waren nicht für Parteiexterne offen. Augustin betonte auf Nachfrage erneut, niemals Mitglied der NPD oder der jungen Nationaldemokraten gewesen zu sein. Eindeutige Beweise für seine Mitgliedschaft sind bislang nicht öffentlich bekannt. Die Fotos, die ihn 1989 bei einem Lehrgang zeigen, gelten jedoch als starkes Indiz. Dennis Augustin will nun prüfen, ob er seine Parteimitgliedschaft über das Landgericht Neubrandenburg oder über ein Hauptsacheverfahren am Landgericht Berlin zurückerhalten kann.
Soweit der Beitrag von Daniela Siebert. Dietmar Reiche hat schon mal ein paar Zeitungskommentare aus den Ausgaben von morgen gesammelt. Jürgen Albrecht präsentiert sie. Bundesgesundheitsminister Spahn hat angekündigt, Pflichttests für Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten einzuführen. Viele Kommentatoren finden, dass die Kosten für die Corona-Tests nicht die Allgemeinheit tragen sollte. Wer sich eine Woche Kreuzfahrt leisten kann, der kann auch den Corona-Test danach bezahlen, meint die Frankfurter Rundschau. Doch leider sitzt die Geldbörse längst nicht mehr so locker, wenn es den Gesundheitsschutz der Mitmenschen betrifft. Denn darum geht es in der Debatte um den Gratistest für Reiserückkehrer. Viele von ihnen sind sich des Risikos bewusst, scheuen aber die Kosten und treiben damit die Infektionszahlen womöglich wieder in die Höhe. Ähnlich äußert sich die Neue Osnabrücker Zeitung. Es ist ungerecht, dass diejenigen, die das Risiko einer Infektion im Ausland unbedingt vermeiden wollen und erst gar nicht hinfahren, dabei helfen müssen, die Urlaubskasse der Leichtsinnigeren zu schonen. Der Reutlinger Generalanzeiger kritisiert, dass die Entscheidung zur Testpflicht viel zu spät kommt. Spahn und seine Länderkollegen versuchen, den Eindruck von Handlungsstärke zu erwecken. Das Gegenteil ist der Fall. Die Politik hat bei Reiserückkehrern die Entwicklung verschlafen und wird von der Realität zum Handeln gezwungen. Bisher wurden Pflichttests mit dem Hinweis darauf abgelehnt, dass es sich um einen Eingriff in die Privatsphäre handele, unterstreicht die Berliner Zeitung. Doch die Verbreitung eines Virus ist nicht privat, wenn jeder einzelne Infektionsketten auslösen kann. Der Test ist eine kleine Einschränkung, die als zumutbar gelten darf. Nun zu einem anderen Thema. Der Suchmaschinenbetreiber Google ist nicht grundsätzlich dazu verpflichtet, Links zu kritischen Artikeln über Personen aus der Trefferliste zu entfernen. Das entschied heute der Bundesgerichtshof. Dazu schreibt die Rheinpfalz aus Ludwigshafen: Es ist gut, dass es das Recht auf Vergessenwerden gibt, aber es gilt nicht grenzenlos. Es muss auch in Zeiten des Internets die Chance geben, Irrtümer und Fehler hinter sich zu lassen. Neuanfang ist Menschen sonst kaum möglich. Andererseits aber soll uns niemand im virtuellen Welt-Showroom ohne weiteres eine blütenweiße Weste vorgaukeln. Die Entscheidung ist konsequent und maßvoll, kommentieren die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe. Denn gäbe es keinerlei Schranken und könnte jeder Mann den Zugang zu beliebigen Links und Informationen sperren, die ihn betreffen, wäre das Internet intransparent. Skandale könnten vertuscht werden, Biografien könnten manipuliert werden, wenn man nach Belieben die Medien dazu zwingen könnte, ihre Archive zu editieren und wahrhaftige Informationen zu löschen, käme das einer Zensur gleich.
Danke, Jürgen Albrecht, für diese Presseschau. Das war dieser Tag hier im Deutschlandfunk. Hier folgen die Nachrichten, dann Fazit Kultur vom Tage. Ich bin Jonas Rehse, ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche eine gute Nacht.